Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Büter und Fares Abunay.
Folge 2 unseres Adi-Podcasts und ich habe gleich den ersten Gast vor unser Mikrofon geholt. Es geht um das Thema Verhütung und Schwangerschaft bei Adipositas und Adipositas-Chirurgie. Ist das, Marco, auch bei euch in der Sprechstunde immer ein Thema?
Ja, natürlich reden wir da oft drüber. Wir haben ja vom Durchschnittsalter her ist überwiegend mit Frauen zu tun in unserer Sprechstunde. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 42, 43, das heißt mehr als die Hälfte oder etwa die Hälfte unserer Patientinnen ist in einem Alter, wo Schwangerschaft natürlich noch eine wichtige Rolle spielt und nicht selten auch eine gewollte Schwangerschaft der Grund für die Gewichtsabnahme ist, weil es bisher Schwierigkeiten mit der Familienplanung gibt. Von daher ist es ein Thema, was wir jeden Tag mit Patientinnen besprechen, sowohl vor als auch nach den Operationen.
Das wird auch ein Thema sein bei dem Interview. Hier habe ich mit Professor Dr. Metil Hasenberg gesprochen. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viseralchirurgie und auch Leiter des Adipositas-Zentrums West. Wenn ihr mehr über das Zentrum oder ihn erfahren wollt, haben wir euch in den Shownotes ein paar Links hinterlegt. Welches Thema würdest du denn, Marco, in Zukunft noch spannend finden für unseren Adi-Podcast?
Ja, was natürlich immer wieder relevante Themen sind, betreffen vor allem die langfristigen Verläufe nach so einer Magen-Bypass-Operation. Wir unterscheiden ja verschiedene Phasen, wenn man das jetzt auf den Gewichtsverlust anschaut. Die ersten 1,5 Jahre bezeichnen wir mal als Honeymoon-Phase, natürlich nicht ohne Grund, weil das so die unbeschwerte, leichte Phase ist. Und dann kommt die Phase, wo das Gewicht sich auf einem Niveau einpendelt und dann kann sogar eine Phase kommen, wo das Gewicht wieder leicht ansteigt. Und das ist die Phase, wo ich finde, wo wir die Patienten am besten darauf vorbereiten müssen und wo es das größte Wissensdefizit gibt. Das betrifft dann die langfristige Vitamin- und Mineralsubstitution. Das betrifft auch, wie man dann mit einem leichten Gewichtswiederanstieg umgeht. Das sind für mich relevante Themen. Also nicht nur kurzfristig nach der Operation, sondern vor allen Dingen auch langfristig orientiert.
Ja, also diese langfristigen Verläufe und die Frage nach langfristigen Verläufen, die kriegen wir auch immer wieder auf unserer Facebook-Seite Adipositas Zürich gestellt. Vielleicht schreibt ihr uns einfach mal und teilt uns mit, welche Themen euch noch interessieren. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die haben wir auch hier unten nochmal in den Shownotes verlinkt. Aber ansonsten adipodcast@adipositas-zürich.ch. CH ist wichtig. Und auch würden wir uns natürlich über ein Like von euch auf unserer Facebook-Seite oder auch hier auf ein Abonnement im Kanal freuen. Hier geht es jetzt aber zum Gespräch mit Till Hasenberg. Und dabei wünschen wir euch natürlich viel Vergnügen und viele wichtige Informationen. Freut euch drauf. Ja, mein heutiges Gespräch ist mit Professor Dr. Med Till Hasenberg, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viseralchirurgie und stellvertretender ärztlicher Direktor des Helios Krankenhauses St. Elisabeth in Oberhausen und auch der Leiter des Helios Adipositas Zentrums West. Wir werden euch einen Link mit beiheften. Ja, erstmal Till, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute unseren Hörern Rede und Antwort über das Thema Adipositas und Frauengesundheit zu geben. Es ist zurzeit die Corona-Zeit. Inwieweit involviert ihr oder seid ihr darin involviert?
Ja, Corona ist natürlich für alle Krankenhäuser gerade ein aktuelles Thema. Wir haben tatsächlich einen Großteil unseres operativen Programms erstmal pausiert. Und das betrifft natürlich auch unsere Adipositas-Patienten. Und naja, es ist Gott sei Dank haben wir relativ wenig Corona-Patienten in Oberhausen, sodass wir jetzt langsam und mit sehr viel Augenmaß auch wieder Adiposas-Operationen starten werden.
Okay. Wir haben heute ja unseren Podcast über das Thema Frauengesundheit, Schwangerschaft, Verhütung bei Adipositas-Patienten nach bariatrischen Eingriffen. Da bist du ein ausgewiesener Experte. Wie kommt es, dass du dich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt hast?
Wie bei vielen Themen spielt der Zufall da so ein bisschen mit rein. Es ist natürlich so, dass man als Adipositas-Therapeut oder als Adipositas-Chirurg tatsächlich sehr viel Frauen sieht, obwohl Männer eigentlich genauso häufig, wenn nicht sogar häufiger, betroffen sind. Und wenn man das über ein paar Jahre macht, und ich bin jetzt auch schon seit 16 Jahren mit dem Thema unterwegs, dann hat man natürlich auch ganz viele Patientinnen, die operiert worden sind und dann plötzlich schwanger werden nach so einer Operation, vielleicht auch früher schwanger werden, als man das eigentlich empfiehlt. Und ich habe vor ein paar Jahren auch mal tatsächlich eine relevante Komplikation nach einem Ro-Y-Magen-Bypass gesehen und auch erfolgreich therapiert. Und so kommt man dann in dem Thema an.
Okay, die erste Frage geht sofort um dieses Thema, und zwar: viele stark adipöse Frauen werden nicht schwanger oder berichten über einen unregelmäßigen weiblichen Zyklus. Woran liegt das eigentlich?
Ja, das ist eine sehr interessante Beobachtung. Also man kann schon im Bereich des Übergewichts, also BMI größer 25, erleben, dass viele Patientinnen, und zwar gut ein Drittel, über Zyklusstörungen, also über unregelmäßige Monatsblutungen klagen. Und im Bereich der wirklich morbiden Adipositas geht das dann rauf bis zu 50%. Da gibt es auch gynäkologische Erkrankungen, die damit vergesellschaftet sind. Ein paar Patientinnen leiden zum Beispiel auch unter dem polyzystischen Ovarialsyndrom. Aber so ganz erklärt ist das Phänomen noch nicht. Aber was es definitiv für viele Patientinnen bedeutet, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, als schwer Übergewichtige schwanger zu werden, dreimal niedriger ist, als wenn man normalgewichtig ist. Und das quält natürlich viele Frauen und gerade viele junge Frauen.
Okay, interessant. Ist das dann der richtige Rückschluss, dass ein bariatrischer oder metabolischer Eingriff, eine Operation, die Fruchtbarkeit steigern und vielleicht auch den weiblichen Zyklus normalisieren kann?
Also aus dem klinischen Alltag muss ich sagen, auf jeden Fall. Also ich habe eine ganze Reihe Patientinnen auch schon über die letzten Jahre begleiten dürfen, die ungewollt kinderlos gewesen sind und dann nach einer Adiposas-Operation teils sehr, sehr flott oder halt auch im Verlauf dann schwanger geworden sind und auch erfolgreich und problemlose Schwangerschaften durchlaufen haben. Es gibt da wenig Daten. Es gibt eine Studie, die ganz interessante Zahlen zeigt. Und diese Studie hat einfach mal Frauen beobachtet, die alle ungewollt kinderlos waren. Und dann nach einer Adiposas-Operation sind von denen knapp 60% schwanger geworden. Man muss die Studie so ein bisschen kritisch sehen, weil die Diagnostik der Unfruchtbarkeit relativ unpräzise ist. Also da steht einfach nur drin Unfruchtbarkeit. Und auch die Formen der Adipositas-Intervention sind irgendwie einmal quer durch den Garten. Also da sind Magen-Ballon-Therapien dabei, da sind teilweise OPs dabei. Aber so die Quintessenz muss man schon sagen: Frauen, die Gewicht verlieren, werden in der Regel schwanger und können auch eine Schwangerschaft problemlos durchlaufen.
Also grundsätzlich geht es um den Gewichtsverlust, nicht, dass die bariatrische Operation diese Fruchtbarkeit wieder steigern kann.
Das eine bedingt natürlich das andere. Also durch die Adiposas-Operation geht das Gewicht runter und durch das niedrige Gewicht verändert sich dann auf der hormonellen Ebene so viel, dass die Patientinnen dann wieder einen regelmäßigen Zyklus haben und auch wieder schwanger werden können.
Gut, vielleicht gibt es die ein oder andere Zuhörerin, die sagt, ein bariatrischer Eingriff kommt für mich nicht in Frage und versucht es halt konservativ. Aber auch diesen Frauen kannst du dann Hoffnung machen, dass die Fruchtbarkeit durch die reine Gewichtsabnahme auch gesteigert wird.
Auf jeden Fall. Wir wissen ja, dass die Gewichtsabnahme in sehr hohen BMI-Bereichen wirklich schwierig ist. Aber auch das ist ein Effekt, der nicht sozusagen von der OP abhängt, sondern tatsächlich von der Gewichtsabnahme. Wie bei anderen Krankheiten auch. Also man weiß ja auch, dass eine Schlafapnoe auch besser wird, wenn man Gewicht verliert. Das muss nicht zwingend adiposaschirurgisch sein.
Okay. Und wenn wir darüber sprechen, halt die Fruchtbarkeit oder auch den Zyklus zu normalisieren und die Fruchtbarkeit zu steigern, gibt es da einzelne Operationsmethoden, die eher dafür geeignet sind als andere?
Ja, das muss man von einer anderen Warte betrachten. Also es ist so, dass natürlich unterschiedliche Operationsmethoden, es gibt ja sozusagen die zwei führenden OP-Methoden, das ist der Schlauchmagen und der Magen-Bypass. beide eine sehr, sehr gute Gewichtsreduktion induzieren können. Der Bypass ist sicherlich, das geben auch die Daten her, bei Diabetikern das bessere OP-Verfahren. Aber sozusagen dieser Effekt auf die Fertilität ist sicherlich eher gewichtsgetriggert und hängt nicht zwingend mit einer OP zusammen. Bei der Entscheidung muss man aber noch ein paar andere Punkte mit ins Feld führen. Ein Punkt, finde ich immer, ist die Supplementation, also die Zufuhr von Vitaminen, Spurenelementen nach so einer Operation. Da glaube ich, dass der Schlauchmagen sicherlich gerade im Kontext einer Schwangerschaft vielleicht das bessere Verfahren ist. Und das gehört zur Wahrheit dazu, es gibt eine ganz, ganz seltene Komplikation. Das ist eine innere Hernie, die insbesondere bei Frauen im dritten Schwangerschaftsdrittel auftritt. Das ist eine Komplikation, die habe ich einmal selber gesehen und auch operativ dann beheben müssen. Und das ist sicherlich etwas, was man bedenken muss und worüber man eigentlich die Frauen auch aufklären sollte vor einer Adiposas-Operation. Und ein ganz wichtiger Punkt für Frauen allgemein, die noch schwanger werden können oder wollen, ist natürlich das Thema Verhütung. Und da sind die Daten auch in die Richtung, dass man sagen muss, alle OPs, bei denen es malabsorptive Komponenten gibt, ist wahrscheinlich die Verhütung etwas schwieriger als bei einem Verfahren wie dem Schlauchmagen zum Beispiel, wo man eigentlich davon ausgehen dürfte, dass orale Verhütungsmittel noch immer funktionieren könnten.
Mit malabsorptiv, für die Zuhörer, die es nicht wissen, meinst du die sogenannte Mangel- oder die eingeschränkte Versorgung mit Nährstoffen, richtig?
Genau, das sind die Operationsverfahren, wie zum Beispiel der Ru-Y-Magen-Bypass, wo ja Teile des Dünndarms ausgeschaltet werden oder auch die biliopankreatische Diversion oder auch der Omega-Loop oder Mini-Bypass. Also überall da, wo ich sozusagen aus der Passage, aus der Nahrungspassage Dünndarm ausschalte.
Mhm. Jetzt angenommen, eine Frau wird von dir bariatrisch oder metabolisch operiert und erhält eine Operation. Wie lange sollte sie dann nicht schwanger werden? Und warum ist das überhaupt so, dass Frauen nach bariatrischen Eingriffen, man liest es überall, erstmal nicht schwanger werden sollen?
Also die Empfehlung der Leitlinie, zumindest der deutschen Leitlinie, sagt ja eigentlich, dass die Frauen 2 Jahre lang nicht schwanger werden sollten. Die Datenlage, wenn man sich die Leitlinie ganz genau anguckt, ist relativ schwach. Da gibt es nicht viele Studien, nachvollziehbarerweise, dass es da nicht viele Studien gibt. Das sind eher so vergleichende Studien, die einfach mal auf den Schwangerschaftsverlauf und auf das Schwangerschaftsoutcome, also das Ergebnis der Schwangerschaft, gesehen haben. Und die haben eigentlich gezeigt, diese Studien, dass die Wahrscheinlichkeit für eine komplikative Schwangerschaft größer ist, je näher sozusagen oder je kleiner der Zeitraum zur Adiposas-Operation ist. Und ich versuche das den Patientinnen immer so ein bisschen plastisch zu verdeutlichen und sage, ihr Körper hat in den ersten 1-2 Jahren noch so viel mit sich selbst zu tun, dass es da vielleicht nicht ganz vernünftig wäre, auch noch eine Schwangerschaft auszutragen. Es gibt aktuell, das ist ja ein Thema, was auch in der internationalen Literatur relativ breit gestreut ist, gibt es eine recht schöne Arbeit aus Frankreich. Die sind ein bisschen, sage ich mal, pro Familie, würde ich fast sagen, die sagen, man sollte 12 Monate warten. Also in dem Bereich sollte man sich sicher bewegen, weil einfach das Risiko für die Mutter und das Kind etwas erhöht ist.
Okay. Jetzt angenommen, das passiert doch unmittelbar nach einem operativen Eingriff oder auch 1 oder 2 Jahre danach. Wie soll sich die Frau denn dann verhalten?
Also der wichtigste Rat ist erstmal Ruhe bewahren. Ja, das ist kein Grund für Panik. Sondern man sollte seinen Gynäkologen aufsuchen. Das hat man in der Regel schon gemacht. Und was wir eigentlich immer empfehlen, ist auch zeitnah sein Adipositas-Zentrum zu besuchen und das mit dem Adiposas-Therapeuten, Adiposas-Chirurgen in Ruhe zu besprechen. Ich habe eine ganze Reihe Patientinnen gehabt, bei denen, sag ich mal, aus Zufall oder vielleicht sogar mutwillig dann doch sehr schnell eine Schwangerschaft eingetreten ist. Das Extremste, was ich tatsächlich mal erlebt habe, war eine junge Frau, die kam zur 6-Wochen-Nachsorge. Wir machen immer nach 6 Wochen die erste Nachsorge und nach einem Magen-Bypass und erzählte ganz stolz, dass sie in der 9. Schwangerschaftswoche ist. Also sie haben wir praktisch in der frühesten Schwangerschaft operiert, ohne dass es irgendjemand gewusst hat. Und auch die hat das Kind gesund und gut ausgetragen. Also kein Grund für Panik. Und ich habe auch kürzlich erst eine Patientin gehabt, die war so verunsichert, dass sie zu mir kam und gesagt hat, muss ich die Schwangerschaft jetzt abbrechen? Und dafür sehe ich tatsächlich keinen Grund. Ich denke, ein gutes Miteinander von der schwangeren Patientin, dem Frauenarzt und dem Adiposas-Zentrum ist sozusagen, gibt genug Sicherheit, dass man das auch austragen kann. Und Die kriegen dann auch meist mein Visitenkärtchen mit meiner Handynummer und ich sage auch, wenn dein Frauenarzt ein Problem hat, dann soll er mich einfach anrufen und dann klären wir das. Und das funktioniert in der Regel eigentlich ganz gut.
Okay, ist aber ein ganz interessanter Punkt. Wenn du jetzt vorher gewusst hättest, dass die Frau schwanger ist, hättest du sie dann operiert?
Nee, natürlich nicht. Also das wäre schon allein sozusagen aus, sagen wir so schön, medikolegalen, also rechtlichen Gründen ganz schön kritisch gewesen. Dann hätte man einfach gesagt, okay, du bist jetzt schwanger, du möchtest das Kind, trag es erstmal aus und wir sehen uns in 2 Jahren wieder.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass bei einzelnen OP-Verfahren die Versorgung mit Nährstoffen, Vitaminen, Spurenelementen eingeschränkt ist. Du hast von den malabsorptiven Verfahren geredet. Wie sieht es denn bei der Schwangerschaft aus, wenn das jetzt doch eintritt? Muss die sogenannte Supplementierung bei der Schwangerschaft verändert werden? Und wie sieht es dann auch überhaupt mit dem Stillen aus?
Ja, also es gibt Empfehlungen von verschiedenen Fachgesellschaften, dass die Supplementierung angepasst werden sollte, dass die in gewissen Bereichen einfach ein bisschen intensiver vonstatten ist. Zum Beispiel Folsäure oder Calcium werden dann ein wenig höher dosiert. Und auch das Stillen ist bei den allermeisten Patientinnen, da gibt es aber jetzt wenig wirklich gute Daten, gute Empfehlungen, aber so aus meiner Erfahrung ist das Stillen bei den Frauen, die stillen wollen, kein echtes Problem.
Okay. Und wie sieht es mit der Verhütungsmethode nach bariatrischer Chirurgie aus? Muss die verändert werden nach einem operativen Eingriff oder kann die einfach so belassen werden wie vorher?
Also das hängt tatsächlich auch wieder von dem OP-Verfahren ab. Also bei all diesen malabsorptiven Verfahren, die hatten wir eben schon angesprochen, also Bypass, Omega-Loop oder auch BPDDS, ist es so, dass die oralen, also die Antibabypille, nicht mehr so funktioniert, nicht mehr so sicher ist und deswegen kann man sich darauf nicht verlassen. Beim Schlauchmagen, weil man da ja an der Resorption von Medikamenten, aber von Nährstoffen im Dünndarm eigentlich überhaupt nichts verändert, scheint das weiterhin zu nutzen oder nutzbar zu sein. Man empfiehlt eigentlich so eine Kombination aus mechanischen Verhütungsmethoden, also den Nuba-Ring zum Beispiel oder auch Präservative oder auch zum Beispiel 3-Monats-Spritzen. Also alles, was sozusagen um den Magen-Darm-Trakt herum geht an Verhütungsmethoden, sollte eigentlich in der Funktion nicht eingeschränkt sein.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass Frauenärzte mit diesem Thema auch gut befasst sind, bariatrische Eingriffe und wie man die Verhütung dementsprechend anpassen sollte oder soll die Patientin zu euch ins Zentrum kommen?
Also ich empfehle natürlich allen adipösen Patienten, in ein Adiposas-Zentrum zu gehen, weil viele Frauenärzte haben sich dem Thema noch nicht so gewidmet, wie ich es mir natürlich wünschen würde. Ich bin auch relativ viel unterwegs auf Fortbildung für Frauenärzte oder besuche auch die Frauenärzte persönlich, weil die Schnittmenge natürlich sehr, sehr groß ist. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass sich Frauenärzte mehr mit dem Thema beschäftigen. Das ist ja ein Prozess und das wird immer besser, so dass ich da tatsächlich optimistisch bin.
Okay, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar Frauen in den Wechseljahren. Da erreichen uns auch immer wieder Fragen zu, weil viele Frauen beklagen sich natürlich, dass sie gerade wenn sie in den Wechseljahren sind, einen starken Gewichtsanstieg erleben. Ist das durch Studien belegt, dass die Wechseljahre für diesen Gewichtsanstieg verantwortlich sind? Und wenn ja, wie soll die Frau damit umgehen?
Also es ist natürlich so, dass im Laufe des Lebens ja, es zu deutlichen Veränderungen im Stoffwechsel kommt und bei Frauen sicherlich nochmal verstärkt in den Wechseljahren, sodass da tatsächlich, und das ist auch belegt, eine deutliche Gewichtsabnahme häufig zu sehen ist. Die grundsätzlichen Empfehlungen sind die gleichen wie vor den Wechseljahren. Ja, man sollte, das ist natürlich abhängig von der Gewichtsklasse, versuchen mit konservativen Maßnahmen das Gewicht zu reduzieren. Aber auch für diese Patientinnen sind adiposaschirurgische Operationen tatsächlich eine sehr, sehr gute Option, um das Gewicht nachhaltig auch dann zu reduzieren.
Wie sieht das mit der Übernahme durch die Kassen aus bei dieser Patientengruppe? Trägt das die Kasse, auch wenn der BMI niedriger ist als 35 beziehungsweise 40? Oder muss Frau tatsächlich abwarten, bis der Gewichtsanstieg so zugenommen hat, dass man hier eine Kostenzusage von der Krankenkasse erwarten kann?
Also in Deutschland ist natürlich das Problem, und das kennst du, dass die Krankenkassen da keinen Unterschied machen. Die gucken nicht nach dem Geburtsjahrgang, die gucken häufig leider auch nicht nach relevanten Begleiterkrankungen. Also bei Patientinnen mit einem BMI unter 35, ja, werden wir leitlinienkonform in Deutschland sicherlich keine Kostenübernahme für eine Adiposas-Operation erzielen können oder nur im Rahmen von Studien bei relevanten Begleiterkrankungen. Ab BMI 35 mit Begleiterkrankungen oder BMI 40 kann man sicherlich, wenn man ein konservatives Programm durchlaufen hat, das Ganze starten. Und ab BMI 50 sollte man ja den Leitlinien entsprechend auch dann eigentlich direkt und eigentlich auch ohne die Krankenkasse zu fragen operieren.
Und der reine Gewichtsanstieg zählt sicherlich nicht als Begleiterkrankung?
Nee, da sind die Krankenkassen ja leider noch immer tatsächlich, muss man sagen, blind. Ja, und das interessiert die wenig. Die gucken nach dem BMI, gucken nach den Begleiterkrankungen und schauen, was die Patienten konservativ gemacht haben.
Gut. Ja, vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.